Zweiter Teil vom Duri-Entlastungsprogramm. Wir sind da wieder im Podcast auf dem Weg als Anwältin. Bei mir zu Gast ist der Tim Willmann von der Forschungsstelle für Ferngewalt. Er dissertiert zum Thema Ferngewalt. Wir sind stehen geblieben, Tim, bei der Selbstregulation. Und dort ist auch schon das erste Mal, oder hast du erwähnt, die Fanmärsche. Hast du gesagt, wie es Fanmärsche zum Beispiel in Luzern am Lokal von der FCL-Fans vorbeigehen und dort so Selbstregulationen zu beobachten sind. Die Fanmärsche, gibt es die schon lange? Ist es eher etwas aus jüngerer Zeit? Mittlerweile macht eigentlich jede Kurve einen Fanmarsch vom Stadion, vom Bahnhof ins gegnerische Stadion, oder?
Also kulturell kann man sagen, dass Fanmärsche schon lange Zeit einen wichtigen Teil von der Ultrakultur darstellen. Also dass man zeigt, wir sind da, wir sind relativ viel, wir haben unsere Fahnen dabei etc. Zum Teil auch mit Pyrotechnik schon auf dem Weg. Das ist so ein Bestandteil jetzt von wichtigen Spielen, wie vor dem Cup-Final hat es eigentlich immer irgendeinen Fanmarsch gegeben. Auch wenn es nur eine relativ kleine Fankurve war, zum Beispiel wie der FC Lugano im letzten Jahr. Was man kann sagen ist, dass die Anzahl Fanmärsche schon zugenommen haben im Verlauf der letzten paar Jahre. Das hat häufig effektiv den Grund, dass immer mehr Leute an die Auswärtsspiele reisen. Also jetzt gerade in Luzern, aber auch in Zürich hat man eine beschränkte Kapazität, wo man mit dem Bus kann transportieren. Also wenn Auswärtsfans mit dem Zug ankommen, zum Beispiel Luzern Bahnhof oder auch Zürich Altstädte, dann hat man einen Bustransport zur Verfügung, aber nur für eine bestimmte Obergrenze an Leute. Und irgendwann sind das einfach zu viel, um alle können transportieren. Und die Statistik zeigt schon, dass immer mehr Auswärtsreisende, insbesondere seit Covid, also seit dem Sommer 2021, wo man eigentlich wieder das erste Mal in größere Zahl in die Fußballstadien, hat die Zahl rapid aufgenommen. Die FCZ steht dann nochmal in Potenz. Also die haben einen unglaublich grossen Zuwachs gehabt in diesen paar Jahren, dass es zum Beispiel in Luzern einfach keine Möglichkeit mehr gibt, um FCZ-Fans vom Stadion, vom Bahnhof zum Stadion zu bringen, ohne dass sie einfach laufen.
Die FCZ hat die grösste Auswärtsfangemeinschaft. Kann man sagen, also ja. So beobachte ich es, das ist schon so. Ja.
Momentan ist der FCZ klar führend in dieser Statistik.
Also bis zu 2000 kommen teilweise Auswärtsspiele vom FCZ.
Ja, das sind
beeindruckende Zahlen. Ja.
2.000 bis 2.500 Leute, die an einem Wochenende noch mit denen fahren. Haben entsprechend auch meistens zwei, zum Teil sogar noch mehr extra Züge, wo sie an das Fußballspiel bringt.
Aber so Fanmärsche, also werden die im Vorfeld bewilligt? Tut man da ein Gesuch einreichen oder wird das einfach toleriert von den Behörden? Das ist eigentlich wie eine unbewilligte Demo, oder? Wie siehst du das?
Es kommt ein bisschen auf den Standort drauf an, aber ich habe jetzt auch nicht die grosse Übersicht. Es gibt Standorte, wo die Fanmärsche effektiv bewilligt werden, also dass ein Gesuch gestellt wird, beziehungsweise dass das eben eine so eine Auflage ist im Rahmen von dem Artikel 3a vom Hooligan-Konkordat, also dass die Behörden die Auflage machen an den Fußballclub, dass sie einen Bewilligungsantrag stellen für den Fanmarsch. Es gibt Standorte, wo man den Fanmarsch unbewilligt, aber toleriert, lässt passieren, also dass die Polizei dort begleiten. Und dann gibt es aber auch Standorte, wo sagen, ja, zum Beispiel gerade auf dem Perimeter sind Fanmarsch tabu und der wird dann auch nicht toleriert. Also das letzte Mal in Zürich im Oktober, November 2023 war das, wo die IB-Fans eben gerade knapp unter der Obergrenze waren, wo sie hätten müssen haben, um zum Stadion zu laufen. Sie waren knapp darunter, sodass es eigentlich genug Bus hatte. Und dort hat nachher die Stadtpolizei Zürich gesagt, wir tolerieren jetzt keinen Fanmarsch für euch, ihr müsst in den Bus steigen. Und das hat nachher effektiv auch zu Konfrontationen geführt zwischen den zwei Lagern, also IB-Fans und Polizei, wo daraus nachher eine Sperrung vom Heimsektor für die IB-Fans bei einem Spiel darauf resultiert ist.
Das war gerade meine Folgefrage, ob Fanmärsche gewalttätige Vorfälle begünstigen. Also verweigerte Fanmärsche kann zu einer Frustration führen bei Fans, weil man nicht nur, weil es zu wenig Busse hat, sondern man will sich auch zeigen. Das ist durchaus auch ein Erlebnis, da durch die Straße laufen und skandieren. Aber haben Fanmärsche auch ein Potenzial für gewalttätige Vorfälle oder für Gesetzesverstöße?
Gemäss den Zahlen, die vorliegen, sieht man schon, dass so der Transfer zwischen Bahnhof und Stadion und dann vor allem nach dem Spiel zwischen Stadion und Bahnhof Retour die größte Problemzone darstellt, also dass dort effektiv am meisten Vorfälle können passieren, jetzt von der physischen Art. Das ist nicht so, dass es das bei jedem Transfer so wäre. Also es sind immer noch Zahlen auf relativ tiefem Niveau. Also die meisten von den Auswärtsspielen von Gästefans, die anreisen und die Stadien gehen, sind ohne die Vorkommnis begleitet. Aber es ist so ein bisschen der Hotspot, der Transfer. Und wenn das natürlich einen Fanmarsch darstellt, dann kann man jetzt allgemein jetzt nicht sagen, ja, das ist der Risikofaktor, aber es kann natürlich das Ganze ein bisschen erhöhen, weil die ganze Masse eben zum Teil 2.000 bis 2.500 Leute mit dem FCZ muss zum Stadion gebracht werden. Und gerade wenn das in einer Stadt ist wie eben Luzern, wo die neu am Fanlokal vorbeiführt, wo man am Hauptbahnhof in Luzern ankommt mit dem Exozug, gibt es natürlich diverse Problemzone, also der ganze Aufhalten vom Verkehr, vom Regelverkehr, dann das Vermeiden von Fandurmischungen auf Polizeiseite, dass die Polizei die ganze Zeit quasi die 2.500 Leute dort abschirmen vor den FCL-Fans und umgekehrt. Also das sind schon grosse Herausforderungen. Wir schaffen dort auch dran auf Seite Behörden, auf Seite Fans, auf Seite Fanarbeit, dass die Fans möglichst gut über die Bühne gehen, weil es eben auch für die Fans sehr etwas Wichtiges ist. Aber es ist sicher je nach Situation ein erhöhtes Risiko.
Das hat es ja gerade jüngst nach dem vorletzten Zürcher Derby, also das letzte ist das Göpp-Derby gewesen und voran ein Derby bei den Saisonspielen, sind Fans vom Grasshopper Club Zürich auf der Duttweiler Brücke sozusagen gekesselt worden. Das haben nicht alle so verstanden, weil die Wahrnehmung ist schon so, dass FCZ-Fans mehr die Aggressoren sind und mehr Probleme schaffen und insbesondere eben auch GC-Fans, die in der Minderzahl sind, nachstellen. Wie beurteilst du das? Hast du das mitbekommen, der jüngste Zürcher Kessel?
Ja, ich habe es mitbekommen, aber nur mal aus der Ferne. Also ich bin nicht rum und würde es mir auch nicht anmassen, da irgendeine fundierte Beurteilung können zu machen von dieser polizeilichen Massnahme. Man kann sagen, dass die Stadtpolizei Zürich wie auch andere Polizeikorps in der Schweiz etwa die mal eine Fangruppe einkesseln. Also das ist nicht so, dass das ein totales Novum wäre. Das hat man auch schon vor knapp 20 Jahren schon gemacht in Altstädten mit Fans vom FC Basel. Also es ist nicht irgendein neues Mittel. Es ist aus meiner Sicht ein bisschen widersprüchlich im Nachgang, wie man es nachher kommuniziert hat. Also GC Zürich hat selber ein Kommuniqué gemacht, dass der Einsatz war wegen Böller, die im Spiel vorher, im Derby vorher abgelassen worden sind. Also quasi wie eine strafprozessuale Massnahmen von der Polizei. Man will die Leute finden. Die Stadtpolizei Zürich hat aber nachher selber gesagt, dass das darum gegangen ist, weitere Böllerwürfe zu verhindern. Also, dass das eher so eine polizeirechtlich präventive Massnahme gewesen wäre. Darum, ich kann das wie nicht beurteilen, weil ich selber nicht rum war. Was ich bei diesen Kessel-Aktionen und jetzt auch gerade bei dem Kessel von den GC-Fans schon noch wichtig finde, zu sagen, ist so ein bisschen, was das auf einer sozialpsychologischen Ebene natürlich kann bewirken. Also, wenn man jetzt so die ganze Situation rund um Polizei und Fans anschaut, in der Schweiz oder im Ausland, dann sind die Fronten eher verhärtet. Also die Polizei hat nicht irgendeinen guten Ruf bei den Fans, insbesondere bei den Ultras nicht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass jetzt die Fußballfans, insbesondere die Ultras, auch nicht wirklich einen guten Ruf haben bei der Polizei. Also es ist da eher das Ganze ein bisschen verhärtet. Und wenn ich jetzt als junger Nachwuchsfan, ich bin vielleicht noch nicht ein Ultra, sondern finde das noch spannend so, und wenn ich jetzt auf dem Fanmarsch dabei gewesen bin und nachher halt ein paar Stunden auf dieser Brücke bei relativ tiefen Temperaturen eingekesselt bin von der Polizei, wird das wahrscheinlich nicht dazu führen, dass ich die Polizei extrem toll finde. Also man hat immer ein bisschen das Risiko bei so Aktionen, dass man halt die Probleme oder die verhärteten Fronten noch ein bisschen verstärken. Jetzt gerade eben bei jungen Fans, indem man eben eine ganze Gruppe von, ich weiß nicht genau, wie viele Leute das gewesen sind, 400, 450 Leute, dass man die quasi als eine grosse Masse, als ein potenzielles Risiko dort behandeln, ohne da irgendeine Differenzierung vorzunehmen, polizeilich.
Also ich habe gehört sagen, auf der Duttweiler Brücke sei ziemlich schnell sagen, Toi-Toi-WCs angekarrt worden. Also, dass das aus der aktuellen Dynamik heraus, dass sich die Polizei entschieden hat, jetzt müssen wir zuschlagen oder jetzt müssen wir zumachen, das glaube ich nicht so ganz, sondern ich denke tatsächlich, das war ein bisschen eine Retourkutsche von dem Fanmarsch, den du erzählt hast, wir gehen am Derby voran, wo es tatsächlich zu massiven Böllern gekommen ist. Das muss man schon so sagen. Und das ist, glaube ich, bei der Südkurve, das hat bei ihnen, glaube ich, aufgehört, die Böller-Problematik. Hast du da Infos? Also, was ist mit diesen Böllern? Oder gibt es eine Unterscheidung zwischen Pyros und Böller? Wird das auch anders eingeschätzt?
Ja, also es gibt die klassische oder die grosse Unterscheidung ist, dass Böller klopfen, also die geben einen grossen Knall von sich, also so, sind so Knallpetarden. So, wenn man von Pyrotechnik redet, dann meint man meistens so Seenotfackeln, die einfach leuchten, die sehr heiß werden, aber eben nicht knallen. Das wird unterschieden einerseits im ganzen, in der ganzen Datensammlung von den Behörden. Also Zünden von Pyrotechnik wird nicht mit Zünden von Böller gleich gewertet. Das wird auch auf Seite von der Fankurve unterschiedlich gehandhabt. Das hat sehr, sehr lange eben die eiserne Regel gegeben. Böller gibt es nicht im Stadion innen. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade im Verlauf vom letzten Jahr ist das zum Teil ein bisschen aufgeweicht wurde, also jetzt in diversen oder in verschiedenen Stadien etwa die mal wieder so einen Knall gegeben. Mir ist sich eigentlich auf Ultraseite einig gewesen, oder mir ist sich einig, dass die Böller im Stadion einfach ein bisschen zu gefährlich sind, weil die halt unter Umständen ja, eine Gefahr fürs Gehör darstellen. Die Pyrotechnik, also die Seenotfackeln, wenn man die stabil in der Hand hat, tun sich zumindest ultrastark auf den Standpunkt stellen, passiert nichts, gibt es keinerlei Geschädigte. Darum wird es schon anders.
Ausser man schmeißt sie in andere Fankurve, genau.
Genau, ja, also nur wenn sie eben, man nennt das stabil, also wenn sie quasi einfach in der Hand gehabt werden und nicht irgendjemand reingerührt werden, dann sind sie sich von den Ultras relativ ungefährlich. Und bei Böller ist das ein bisschen anders. Und du hast das schon richtig wahrgenommen, aus meiner Sicht, ohne jetzt aber können, das mit irgendwelchen klaren Statistiken zu belegen. Wo ich im Februar 2022 mal ans Zürich Derby gegangen bin, hat es nach dem Spiel beim Ausgang von der Siegkurve wirklich geklopft und tätscht. Und da habe ich wirklich jede dritte Person lässt da irgendeine Rakete ab. Und das ist jetzt beim letzten Derby, wo ich war, beim Herbst ganz anders gewesen. Also offenbar hat eben dort die Selbstregulierung, dass man eben nicht mehr so total dort Knallen schon stark gewirkt und hat dazu geführt, dass das Böller nicht mehr ein grosses Thema ist, zumindest jetzt in dieser Situation nicht.
Gut, versuchen wir jetzt endlich zu möglichen Straftatbeständen und zum strafrechtlichen Approach kommen, weil es sehr spannend ist, Tim. Für die Statistiken kann man das ein bisschen einordnen. Was sind die häufigsten Regelverstöße, die strafrechtlich geahndet werden?
Also, es gibt eine Statistik, die von den Behörden aufbereitet wird, also das FEDPOL dort jährlich das sogenannte gesamtschweizerische Lagebild Sport veröffentlichen. Die Statistik die wird gefüttert mit Daten von der lokalen Polizeikorps, von der SBB und von der Fußballliga. Die Daten werden eben gesammelt, aufbereitet, werden einmal im Jahr publiziert, meistens so im Juli. Und dort hat man relativ stark, also relativ detaillierte Einblick, was rund um Fußballspiel passiert. Also relativ viel von den Statistiken, die ich brauche, jetzt eben über die Lage in den Schweizer Stadien rund um die Spiele, sind von dort, also effektiv auch Daten, die die Behörden selber aufbereiten. Das heisst aber natürlich auch, dass die Daten nur oder die Statistiken nur die Sachen beinhalten, die eben effektiv behördlich registriert werden oder zumindest von der Fußballliga registriert werden. Wenn irgendwann am Mittwochabend eine Schlägerei ist, irgendwo in einem Wald beispielsweise und die Behörde bekommt es nicht mit über, dann ist das selbstverständlich nicht in der Statistik drin. Rund um Fußballspiel hat man eben eine relativ gute Datenbasis, was das anbelangt. Und dort sieht man schon, dass in den Stadien selber während des Spiels primär zum Gebrauch von Pyrotechnik kommt. Also der Gebrauch von diesen Seenotfackeln, das ist ein relativ grosser Teil von diesen registrierten Tatbeständen. In den Stadien selber hat man zum Teil noch kleinere Sachbeschädigungen, eben vereinzelt Böller, aber sonst beschränkt sich das eigentlich ziemlich stark auf Pyrotechnik.
Wenn man sagen wir noch, also ganz kurz bei der Pyrotechnik, also ich meine, wenn ich am 1. August stand, eine Rakete kaufe, das darf ich die nur in einem bestimmten Kontext abladen, dann mache ich mich dann vorher schon strafbar nach Sprengstoffgesetz? Oder ist es da jetzt das Problem, wie es in einer Masse entzündet wird? Oder gibt es einfach bestimmte Kategorien von Pyros, die per se verboten sind?
Ja, genau. Also das Sprengstoffgesetz, das hat da eine Kategorisierung aufgestellt von feuerwehrlich, wie man die dort behandelt. Da gibt es verschiedene Gefahrenstufen. Also eine erste August-Rakete ist in der Regel nicht erfasst von dem Sprengstoffgesetz. Also es ist häufig eine Ordnungswidrigkeit, wenn du die jetzt ablässt, eben nicht wegen Silvester oder 1. August, aber das ist nicht gerade ein Verstoß im Sinne von Sprengstoffgesetz. Die jetzt gerade C-Notfackeln haben sehr viel abgelassen werden. Zum Teil gibt es also Rauchtöpfe, die einfach Rauch ablöhnt. Zum Teil sind es so Blitzer. Das sind meistens Sprengstoffe oder Feuerwerke, die eben im Sprengstoffgesetz unterstellt sind, wo je nachdem beim Gebrauch eben einen Verstoß darstellen können. Aber so eine einfache Rakete ist in der Regel noch nicht erfasst.
Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Meine Zwischenfrage.
Genau, wenn man nachher so ein bisschen auf alle Phasen des Spiels schaut, also auch die An- und Abreise von den Fans, dann zeigen sich zum Teil auch die Abstände, die mit physischer Gewalt gegen Personen einhergehen. Also man hat mit gewissen Spielen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, man hat zum Teil Landfriedensbrüche, Tätlichkeiten und Körperverletzungen. Im Vergleich zu den Pyrotechnik-Delikte sind die aber sehr tief natürlich. Man hat nicht irgendwie bei jedem zweiten Spiel hat man da irgendwelche Angriffe auf Personen, sei es von Polizei oder von Fanseite. Aber jetzt gerade aus Sicht von der Behörde kann man natürlich sagen, ja, auch wenn das viel weniger ist, es ist immer noch viel zu hoch. Also man hat nach wie vor Spiele, wo man eben Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte kann registrieren. Jetzt in der letzten Saison im Fußballspiel hat man bei gut 5% von allen Spielen eben den Tatbestand registriert polizeilich. Jetzt unabhängig, ob jetzt das effektiv nachher auch von einem Gericht so wirklich klassifiziert wird. Aber polizeilich ist es so registriert worden.
Und wie ist es mit Gewalt gegen gegnerische Gruppierungen? Wo steht man dort gemäß Statistik?
Ja, Gewalt gegen, in dem Sinn, gegnerische Fans hat man nicht selber erhoben. Man hat Körperverletzung und Tätlichkeit und Personenschaden Drittpersonen. Dort ist aber nachher unklar, ob das gegnerische Fans sind, ob das ein Nachbar ist, der von einem Böllerknall einen Tinnitus davor trägt. Das ist wie unklar, aber auch Personenschaden von Drittpersonen ist auf gut 5% von allen Spielen klassifiziert.
Also kann man doch sagen, hauptsächlich Pyro, dann Böller, dann Sachbeschädigungen und dann Behörden und Beamte und weitere Körperverletzungen und Tätlichkeit. Ist das so ein bisschen die Hackordnung?
Ja, ich würde jetzt eben, also wenn du mich jetzt quasi würdest fragen, wie sieht so ein durchschnittlicher Spieltag aus rund um die Schweizer Fußballliga, dann würde ich sagen, eben die Gästefans reisen an, laufen zum Stadion, tun unterwegs wahrscheinlich ein bisschen klebern, vielleicht mal einen Seenotfackeln, wenn es schon ein bisschen dunkel ist, auf dem Weg zum Stadion, während dem Spiel Pyrotechnik, aber ohne geschädigte Personen, vielleicht mal einen Böller nach dem Spiel draussen vom Stadion und dann gehen die Leute aber wieder heim. Also ich würde nicht sagen, dass Gewalt gegen Behörden und Beamte Standard wäre rund um ein Fußballspiel. Das auf jeden Fall nicht. Aber es gibt natürlich Spiele, wo das vorkommt. Und es gerade so ein Zürich Derby birgt natürlich mehr Zündstoff, sage ich jetzt mal, für eben so physische Übergriffe auf andere Personen.
Was ist mit so Hausfriedensbruch? Wird das auch, also wenn man ein Hausverbot gibt, ein Stadionverbot ist vermutlich einfach das gleiche wie ein Hausverbot vom privaten Träger, vom Verein. Wird das überhaupt angezeigt, wenn jemand gegen das Hausverbot verstoßt? Oder bringt man dann die ganze Kurve gegen sich auf und verzichtet darauf? Weißt du da so etwas?
Also das GSLS-Reporting vom FedPol, das ich jetzt immer zitiert habe, den Hausfriedensbruch gar nicht ausweisen. Unsere Daten, die wir gesammelt haben, deuten stark darauf hin, dass Stadionverbot wie auch andere Fernhaltemaßnahmen, also polizeilich ausgesprochene Fernhaltemaßnahmen wie ein Rayonverbot oder eine Meldeauflage, dass die von den Fans, von den betroffenen Fans eingehalten werden und dass die Stadionverbote zum Beispiel nicht umgangen werden. Das heisst natürlich nicht, dass das nie unter keinen Umständen vorkommt, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die eingehalten werden und darum gehe ich auch schwer davon aus, dass es keinen Grund gibt, um da eine Anzeige wegen Hausverbot, wegen Hausfriedensbruch zu stellen.
Für den Themenkomplex vielleicht noch eine letzte Frage. Ich nerve mich an den Derbys immer, dass ich das Bier sozusagen muss einschmuggeln, weil ich es denen nicht kaufen kann. Das ist übrigens sehr einfach, das wird überhaupt nicht kontrolliert, aber es geht um die Alkoholverbote in den Stadien. Hat man da Erfahrungen? Bringt es das?
Ja, das Alkoholverbot ist tatsächlich etwas, wo man versucht hat umzusetzen als gewaltpräventive Massnahme, weil häufig halt Alkohol schon dort locker, also der Alkoholkonsum in der Fankurve ist sicher nicht eine extrem deskalierende Angelegenheit, wenn die Leute zum Teil betrunken sind, jetzt eben gerade bei so einem Fanmarsch zum Beispiel, wo verfeindete Fangruppen aufeinandertreffen. Man muss aber auch sagen, dass die Alkoholverbote eben häufig nicht richtig greifen. Also jetzt gerade das Stadion letzte Runde ist natürlich ein schlechtes Beispiel, wenn man das einfach reinnehmen kann. Aber selbst wenn man das nicht könnte, führt das häufig dazu, dass die Leute effektiv einfach vor dem Spiel mehr konsumieren, weil sie ja nachher wissen, sie könnten nachher nicht mehr während dem Spiel, dass sie durch das eigentlich besoffen und schon ins Stadion kommen und dass dann so ein bisschen der Promillepegel nicht besser wäre, als wenn sie im Stadion hätten dürfen Alkohol trinken. Darum hat man auch fast überall wieder abgekehrt von dieser Regelung. Also Zürcher Derbys und die Spiele zwischen dem FCZ und dem FC Basel, wenn es richtig in Erinnerung ist, sind noch die einzigen, die in der Schweiz ohne Alkohol ablaufen. Sonst hat man eigentlich das Alkoholverbot wieder aufgehoben und man kann regulär Alkohol und Bier trinken in den Stadien. Das ist zum Teil auch auf europäischer Ebene wieder, also in anderen Ländern ebenfalls wieder zurückgekehrt worden zum regulären Alkoholausschank.
Also ich höre, es gibt Massnahmen, die wirken. Respektieren von einem Stadionverbot. Es gibt Massnahmen, die man probiert hat, wo man aber auch wieder darauf zurückgekommen ist. Noch ganz kurz vielleicht, bevor ich dann noch zwei, drei Fragen habe zu dem Hooligan-Konkordat und dort zu deiner Arbeit. Die Feldwald-Wiesenspiele, also dass sich gegnerische Gruppierungen, das sind möglicherweise wirklich die A-Fans oder die Hooligans, die dass sie ja teilweise unter der Woche trainieren, so Streetfight und so, und sich dann abmachen miteinander, zum Zusammenschlägeln. Ist das noch ein Thema? Hat das Polizei überhaupt im Fokus? Oder kommt man das gar nicht mit? Oder ist das so clandestin?
Ja, also die Kämpfe abseits von der Spiele, das ist tatsächlich so ein bisschen auch ein Hool-Ding gewesen, also wo klassische Hooligans auch nachher gepflegt haben, weil da hat man eben in der Regel nicht irgendwie die Polizei, man hat irgendwelche Unbeteiligte dabei, sondern man kann einfach sein 20er-20 irgend auf eine Wiese machen. Wie du richtig gesagt hast, ist es natürlich noch schwierig zu sagen, ja, gibt es die jetzt noch? In der Öffentlichkeit stehen sie in der Regel nicht. Das kann aber halt auch daran liegen, weil die Behörden effektiv auch nichts davon mitbekommen. Es gibt durchaus Hinweise, dass so Arten von Kämpfen nach wie vor stattfindet. Gerade Anfang November vom letzten Jahr 2024 hat man in Deutschland knapp 20 Personen aus dem Umfeld vom FC St. Gallen aufgegriffen auf so einer Wiese, wo, glaube ich, wenn man da der behördlichen Mitteilung trauen kann, schon sehr starke Anzeichen vorliegen, dass dort vorher so ein Kampf stattgefunden hat. Das ist nicht irgendwie im Rahmen von einem Fußballspiel gewesen dort. Drum es ist davon ausgegangen, dass die schon noch existieren. Ich denke aber nicht, dass die gross im Fokus stehen und auch nicht müssen stehen, weil dort ja eben so ein bisschen ja, Berührung zu der Öffentlichkeit und auch vielleicht irgendwie die Einschränkungen, die so einen Kampf dazu führen, ist relativ klein für die Öffentlichkeit, weil sie eben häufig gar keine Kenntnis davon hat.
Ja, sehe ich auch so. Und insbesondere ist auch die strafrechtliche Relevanz, dürfen wir durchaus diskutieren, wenn man es glauben darf, was bekannt wird mit diesen Regeln, dass man einander in Ruhe lässt, wenn man nicht mehr fighten will. Wenn es eine Schwelle von einfachen Körperverletzungen nicht übertrifft, hat man natürlich auch Einwilligung vom Verletzten, wie bei einem anderen Vollkontakt-Sport.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.